Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute freue ich mich sehr, weil es natürlich wie immer etwas Besonderes ist, aber es ist auch etwas Besonderes und auch etwas ganz Neues, weil ich zwar zwei physische Gäste habe, aber eigentlich drei Gäste habe und da werden wir gleich ein bisschen drüber reden. Das sind alles Leute, die gerade ihren Aufbruch in die Brauwelt machen und das ganz spannend und so ein kleines bisschen konnte ich Teil davon sein. Super, also ich freue mich sehr schön. Die beiden Janisse sind hier bei mir im Büro. Sage ich erstmal Hallo und vielleicht sagt ihr mal ganz kurz was zu euch selber.
Ja, hi, ich bin der Janis mit einem N und genau, ich bin Azubi im dritten Lehrjahr, Brauer und Melzer bei der Kulmacher Brauerei. Ich bin für die Brauerlehre nach Oberfranken gezogen. Ich bin ursprünglich aus Dienstlaken, das ist im Ruhrgebiet. Bier verkosten war schon immer so ein bisschen eine Leidenschaft und so das Auseinandersetzen mit der Braukultur und dann genau so habe ich zum Brauerberuf quasi gefunden. Habe jetzt die Möglichkeit quasi auch selber Hand anzulegen und genau, das macht auf jeden Fall sehr viel Freude.
Cool, schön zu hören.
Ich bin der Janis mit zwei N. Ich komme ursprünglich aus Oberbayern, bin dann vor ein paar Jahren zum Studieren hierher gezogen, habe dann mein Biersommelier gemacht und über den Biersommelier dann den Weg in den Brauerberuf gefunden und bin jetzt bei der Braumanufaktur Hertel angestellt und auch im dritten Lehrjahr.
Größer könnte der Spagat ja eigentlich nicht sein, also die Kulmbacher Brauerei auf der einen Seite als mehr oder weniger der größte Laden, den wir hier in Franken haben und auf der anderen Seite der David, der zumindest die kleinste und geilste Brauerei ist, wenn man das zusammen nimmt. Wenn man gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Und dann haben wir ja quasi noch so die Emma mit da sitzen, euer drittes Teil sozusagen. Wer möchte denn ein bisschen was zu Emma sagen?
Emma ist eine Klassenkameradin oder eine Ausbildungskameradin von uns, die ist bei der Kaiserdom hier in Bamberg, muss aber heute leider arbeiten, deswegen kann sie nicht bei uns sein, physisch, aber psychisch ist sie auf jeden Fall bei uns immer.
Im Geiste,
genau. Und wenn wir sagen eben zu dritt, also was bringt euch als Gruppe zusammen, warum seid ihr eine Gruppe?
Wir saßen gleich von der ersten Stunde nebeneinander, ist ja zum Ärger unserer Lehrerin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben keine Lust auf irgendein normales Bier zu brauen, schon eher was Ausgefalleneres. Und dann haben wir uns da irgendwie zusammengefunden, hatten dann auch immer die gleiche Richtung und so hat es eigentlich dann immer funktioniert da so.
Zum Hintergrund halt, dass wir im dritten Layer quasi als, ja in Anführungszeichen, Schulfach unser eigenes Projekt Bier brauen, wo wir uns das Rezept alles selber überlegen, bei uns auf der Schulanlage. Genau, das ist ja quasi das Bierwerk. Genau, nur so als Hintergrund zu dem Projekt.
Genau, es sind also immer so kleinere Gruppen, die sich zusammenfinden, um dann gemeinsam ein Bier zu machen. Und ein Bier machen heißt dann wirklich so vom Rezept bis zum letztendlichen Umsetzen? Oder gibt es da irgendwelche Vorgaben oder irgendwie?
Ich glaube, es muss nach den European Beer Awards Stilistiken einzuordnen sein, was eigentlich alles bedeutet, was wir machen dürfen. Und es muss halt realistisch umsetzbar sein. Also irgendein Barley-Wein, den wir 5 Monate lagern sollten oder müssten, ist natürlich schlecht, wenn wir nur 3 Monate Zeit haben dafür.
Das stimmt, aber ansonsten ganz obergärig, untergärig, was auch immer.
Ich glaube, mit Brett wären sie nicht so glücklich gewesen.
Aber das ist ja auch schon mal schön zu hören, weil viele Brauer mir früher immer erzählt haben, dass sie auf der Brauerschule mehr oder weniger nur gelernt haben, sagen wir mal, so eine Art Pilsner herzustellen. Und also zumindest von sowas wie Brettanomyces oder anderen Mikroorganismen hätten sie wenig gehört oder wenn, dann in Bezug auf Fehlaromen. Das hat sich ein bisschen geändert, oder?
Bisschen, ja. Also wir haben zwar grob mal die Bierstile durchgenommen, aber so richtig mal ein Brettbier gebraut haben wir eigentlich nicht, oder?
Nee, haben wir nicht.
Aber probiert vielleicht.
Eigentlich also auch. Im schulischen Rahmen weiß ich jetzt gar nicht. War schon mal, aber...
Ich glaube, ich hatte mal ein Lambic privat dabei zum Probieren.
Das kann sein. Und einmal hatten wir doch so ein Fass probiert, aber ich glaube, das war nicht sauer on purpose. Ich glaube, das ist einfach gekippt gewesen. Also das war, glaube ich, auch irgendwie alt.
Okay, na sowas kommt ja auch vor. Also dann doch nochmal an dieser Stelle den Aufruf, wenn die Lehrenden zuhören. Das wäre natürlich toll, wenn man da den Horizont von Anfang an ein bisschen erweitern würde. Apropos Horizont erweitern und wir reden ja über Bier und haben noch keins. Also ihr habt ja euren Sud mitgebracht, da bin ich schon ganz gespannt, wenn wir auch gleich drüber reden. Aber um den Spannungsbogen hochzuhalten, da habe ich mir gedacht, trinken wir vorher vielleicht noch 2 andere Biere. Und ich hatte vor kurzem einen Freund aus Litauen hier zu Gast und der hat eine ganze Ladung voller Biere mitgebracht, die alle interessant heißen und interessant ausschauen, aber nicht so fürchterlich viel verraten über das, was sie sind. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich eine ganz witzige Sache, wenn wir uns da mal reinprobieren. Also mit welchem wollen wir denn mal anfangen? Habt ihr eins euch ausgespäht?
Ich glaube, der stärkste Kontrast wäre das Fruited Sour Bier, so im Vergleich zu unseren.
Na dann, mach ich mal auf. In der Hoffnung, dass es nicht schäumt, tut es nicht. Aber mal einmal hier.
Perfekt.
Dankeschön. Und einmal hier.
Vielen Dank. So.
Einmal hier und einmal hier. Also ich schaue mal, was man über die Flasche rausfinden kann. Also Fruited Sour steht drauf und ansonsten steht da Aronio Perle. Aronio, würde ich mal sagen, hat wahrscheinlich was mit Aronia zu tun. Das kennt man dann zumindest irgendwie. Aber das war es dann ehrlich gesagt auch mit meinem Litauisch. Ich schaue mal, ob irgendwas auf Englisch draufsteht. Nein. Wir haben 7% Alkohol und noch 2,5 Monate Haltbarkeit. Also immerhin. So, na dann probieren wir das mal. Prost, Männer.
Prost.
Prost. Prost. Wenn ihr da an der Brauerschule Biere verkostet, geht das in einem gewissen Duktus? Wie bringt man euch das bei? Oder geht es eher ums Probieren?
Ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, was man verkostet und wann.
Also während des Unterrichts, sage ich jetzt mal. Dass man danach verkostet, ist mir auch klar.
Also wir haben schon einige Biere verkosten wir dann schon in einem, ja, ich sag mal, professionelleren Rahmen, also dann wirklich in Verkostungsgläsern, und dann macht man sich auch wirklich länger mal Gedanken, riecht länger dran und schaut sich das Bier auch ein bisschen genauer an. Verkostet das dann jetzt quasi so, wie wir hier das verkosten. Klar, in einer Brauerklasse wird auch mal irgendwie verkostet, einfach so als Mittel zum Zweck.
Ja.
Das Spannendste ist vor allem immer, wenn man so die eigenen Sachen verkostet oder das, was die anderen Lehrjahre so machen. Da verkostet man halt in einem Rahmen so im Sinne von, okay, das haben wir jetzt selber gemacht. Und jetzt möchte ich auch wirklich wissen, so, wie ist das Bier geworden, so, was kann ich verbessern, was gefällt mir gut an dem Bier, was haben wir gut hingekriegt. Dass man sich da wirklich mal ein bisschen intensiver dann damit auseinandersetzt, was einer aus seiner Brauerei mitgebracht hat, so, was man vielleicht auch schon kennt, so, das wird dann auch verkostet. Aber klar, das ist dann nochmal was anderes als das eigene Produkt, was wir dann hergestellt haben.
Ja, und da hat man wahrscheinlich auch eine klare Erwartungshaltung, ne? Wo man weiß, dass jetzt zum Beispiel das Kulmbacher Pilz oder so, dann habe ich ja schon irgendwie eine klare Idee.
Genau. Mhm. Wir haben jetzt im letzten oder vorletzten Block hatten wir alkoholfreie Biere verkostet tatsächlich. Da haben wir so ein bisschen geschaut, was sind die Unterschiede zwischen jetzt zum Beispiel gestoppter Gärung oder Entalkoholisierung, also thermisch entalkoholisiert. Da hatten wir dann auch hier zum Beispiel von der Klosterbräu das Rauchbier, das alkoholfreie. Mhm. Also da haben wir dann auch geguckt, dass wir jetzt von Weizen oder ein Kellerbier hatten wir auch dabei, dass man da irgendwie schon eine breite Palette an verschiedenen alkoholfreien Bieren hat und dann vielleicht auch guckt, wo wirklich die Unterschiede liegen. Ja, generell zwischen den Stilen natürlich, aber auch in der Art, wie entalkoholisiert wurde.
Also wir kommen gleich noch auf unser Bier zu sprechen, aber das finde ich jetzt gerade ganz interessant. Mir persönlich gefällt das alkoholfreie Rauchbier von Klosterbräu wirklich ziemlich gut. Bringe ich auch selber ganz gern und fand ich auch ganz spannend, wie man sich dieser Challenge so ein bisschen gestellt hat, nachdem es ja Rauchbier in Bamberg schon zweimal sehr gut gibt und auch Schlenkerler ja schon zumindest im niedrigalkoholischen Bereich was macht. Und sich da zu positionieren, fand ich toll. Wie kam es bei euch so an?
Ich war an dem Tag krank.
So kann man sich auch aus der Affäre ziehen, okay.
Aber prinzipiell, wenn das, ich glaube, mit welcher Gärung haben Sie das gemacht?
Das müsste entalkoholisiert sein, weil es ja 0,0 ist, ne? Soweit ich weiß.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, 0,0, ja.
Also ich glaube, wenn man so ein bisschen offen für alkoholfreie Biere ist und auch das Rauchbier mag, kann es tatsächlich eine super Alternative sein. Also ich bin ja auch Fan von alkoholfreien Bieren. Ich trinke unglaublich gerne die Biere von Kehrwieder und Inn und probiere mich da fleißig immer durch, sobald ich was Neues bekomme. Auch das alkoholfreie Krieg von Lindemann ist das, glaube ich. Ist hervorragend geworden und ich schätze mal, so gehe ich dann auch, wenn dann die, ich sag mal, eher altmodischen, konservativen Brauereien auch in die Richtung gehen, kann es eigentlich nur ein Gewinn sein.
Und wie hat es dir geschmeckt?
Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Ich bin auch sowieso Rauchbier-Fan. Also vor allem jetzt, seit ich halt auch in Oberfranken wohne. Das ist noch mein erstes Rauchbier, das ging gar nicht. Aber ich sag mal, nach 2, 3, wo man sich auch mal ein bisschen durchprobiert hat und jetzt nicht nur Schlenkerlermerzen gehabt hat, habe ich mich sehr dafür geöffnet. Und dementsprechend finde ich es eigentlich auch cool, dass man da eine alkoholfreie Alternative hat. Die ist auch nicht schlecht. Grundsätzlich, wie du jetzt auch sagtest, ich habe mich auch so ein bisschen mehr in die Richtung alkoholfreies Bier geöffnet, dass ich da ein bisschen mehr probiere. Auch einfach, weil ich für mich privat ein bisschen irgendwie eine Palette haben möchte an Bieren, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich mal keinen Alkohol trinken möchte. Genau, da ist das Rauchbier jetzt noch nicht drin gewesen zu Hause, aber ich trinke zum Beispiel ziemlich gerne das Guinness 0,0.
Mhm.
Und ich finde die Maiselbiere, die alkoholfreien, die sind auch...
auch toll, ja. Nee, das finde ich total spannend. Also Guinness war ich damals in Dublin, als sie das zum ersten Mal präsentiert haben. Und das war schon krass. Also weil wir auch wirklich dann mal so ausprobiert haben, das Guinness 0,0 und die normalen Guinness zusammen so in eine Reihe zu stellen. Und es war echt schwer, da auf Anhieb den Unterschied rauszuschmecken. Also erstaunlich. krass, wie die das so hinbekommen. Aber vielleicht mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir haben zu dem Bier jetzt nur gesagt, wie es heißt, und das sagt uns ja nicht so viel. Mag einer von euch sich der Sache mal ein bisschen nähern oder soll ich das machen? Mir ist egal.
Den probierst du, weil das Pale Ale ist ein bisschen schwieriger.
Wie schaut es denn überhaupt aus? Wir können ja mal so anfangen.
Also mir schmeckt es. Also ich finde es gut, dass das nicht so super sauer ist. Also es ist sehr, sehr abgerundet, sehr weich. Mhm. Also es hat dennoch trotzdem diese ja, markante saure Note, aber es ist jetzt nicht so sauer, dass es einem das Gesicht verzieht. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen in die Richtung Kirsche.
Jo, auf jeden Fall. Ja, man sieht es ja auch schon. Ne? Also es hat so ein richtig schönes, man könnte ja fast sagen, Kirschrot. Also das schaut fast schon künstlich aus, wobei ich das nicht vorwurfsvoll meine, sondern das ist einfach ein richtig schönes Rot. Und man sieht es auch am Schaum, der ist auch leicht rot. Also das passt gut zusammen.
So Richtung Rosa. Mhm. Fast sehr feinporig auf jeden Fall.
Und für 7% auch guten Schaum. Muss man auch sagen. Ne? Und dann, wie du schon sagst, ne? Sehr kirschig, sehr fruchtig.
Und die 7% schmeckt man echt nicht raus. Nee. Also das ist ein gemeines Bier.
Ja, ich finde es auch sehr erfrischend. Also das kann man sich im Sommer auch 2-3 Mal.
Also ein guter Start. Mhm. Ja. Auch wenn wir uns außerhalb des Reinheitsgebots befinden. Aber naja, da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen dazu. Ja, wenn wir schon gerade wir gesprochen haben, der Jan ist mit dem einen N. aus Dinslaken hier runtergekommen, um Bier brauen zu lernen. War das schon immer dein Wunsch oder hat sich das so rauskristallisiert? Wie kommst du da dazu?
Also es hat sich eher ein bisschen rauskristallisiert. Ich habe Abitur gemacht 2021 und dann war ich so ein bisschen erstmal auf dem Trip, okay, ich habe jetzt Abitur, ich muss jetzt an die Uni gehen und studieren. Dann war ich erstmal an der Uni Duisburg-Essen und habe mich in Erziehungswissenschaft versucht. Also es war auch fairerweise noch während Corona, also da kam auch nicht so wirklich Studentenleben auf so und dann war das ganze Uni-Ding eh schon so ein bisschen, ich war mir dann recht schnell sicher, dass ich das auf jeden Fall nicht zu Ende machen werde. Die Leidenschaft für Bier, die war da schon da, das kam so, ja, also nicht in der Oberstufe, halt während ich Abitur gemacht habe. Wir haben eine kleine Brauerei bei uns in der Nähe, in Spellen, Brauprojekt 777. Die sind mal, glaube ich, 2012 aus einem Motorradclub entstanden. Das sind halt auch Hobbybrauer gewesen. Ich glaube, der eine hat es gelernt gehabt, aber der Rest von denen. Ich habe immer deren Biere probiert. Das war auch so ein bisschen Craftbier und die haben auch immer saisonal gebraut und dann mit regionalen Zutaten. Zum Beispiel auch recht viele Fruchtbiere. Die hatten dann mal Erdbeerbiere, Rhabarberbiere, aber auch so Lakritzbiere und sowas. Das fand ich immer ziemlich interessant. Je mehr ich quasi probiert habe, umso mehr hat mich interessiert, wie man die ganzen Biere eigentlich herstellt und im gleichen Zuge dann auch so, wie das kulturell verankert ist. Jetzt als Beispiel immer zum Beispiel, wenn man Zeugelbier nimmt, das ist ja aus der Oberpfalz. Als ich mein erstes Zeugelbier quasi in der Hand hatte, da habe ich mich auch einfach nur gefragt, ja, was ist Zeugelbier? So, wo trinkt man das? Irgendwie, was ist der Hintergrund davon? Genau, dass ich jetzt Brauer werden wollen würde, das hatte ich noch nicht so in Erwägung gezogen. Und dann war ich mit einem Kumpel noch ein halbes Jahr unterwegs und habe Work and Travel gemacht. Und dann habe ich mich in der Zeit dann einfach beworben, weil ich gedacht habe, okay, so studieren ist erstmal nicht und eine Ausbildung ist ja auch nicht verkehrt. Und dann versuche ich halt einfach das, wofür ich eh so ein bisschen eine Leidenschaft habe und schaue mal, ob es mir taugt. Ja, und witzigerweise, den Kollegen habe ich dann immer mit in die Brauerei geschleppt und wir haben die ganzen Biere durchprobiert und dann hat er mir auch zum Geburtstag quasi meine erste Brauereiführung geschenkt und der lernt jetzt auch Brauer.
Ach, cool, der Virus weitergegeben sozusagen. Genau. Spannend. Und ja, und dann die Kulmbacher Brauerei. Wie war dein erster Eindruck, so als du da zum ersten Mal aufgeschlagen bist?
Ja, wusch.
Naja, schon groß. Also ja, das sage ich, das ist, also nur für die, die das jetzt nicht so kennen, das ist in Kulmbach und es sind viel mehrere Gebäude, aber da, wo die Hauptverwaltung sitzt, ist ein Riesenturm sozusagen. Und ich war da mehrmals schon, weil die haben regelmäßig auch Veranstaltungen und die musste ich früher auch ab und zu mal als Fotograf begleiten. Und mein härtester Moment war immer, wenn ich ganz hoch musste und dann von Dach oben runter zu fotografieren. Und ich bin nicht wirklich schwindelfrei und das sind, glaube ich, 15 Stockwerke oder so. Das war immer, bin ich auf die Füße gegangen und dann so vorgerobbt und dann mit der Kamera über die Brüstung und dann meine Bilder gemacht.
Warst, so wie das ganz zurück, oben auf dem
ganz
Dach,
oben auf dem Turm.
Ja, okay.
Genau, das war schon super krass. Da kommt man mit dem Aufzug hochfahren, oben ist noch so ein Schulungsraum und von da kommt man dann eben ganz hoch. Und also da habe ich schon Respekt vor dem ganzen Laden, aber insgesamt, also einfach ist eine Brauerei, die keine Ahnung, insgesamt 2 Millionen Hektar macht oder so, also schon eine Hausnummer und machen aber eine ganz große Palette, also vom, sage ich mal, vom klassischen Pilz bis zum Echo 28. Da ist viel drin und auch viel zu lernen wahrscheinlich, aber trotzdem glaube ich, wenn man da so hinkommt und vielleicht sagen wir mal, Brauwerk 777 im Hintergrund hat und dann ist der Braukessel so groß wie die ganze Wirtschaft, die man vorher hatte, das ist schon spannend, oder?
Ja, also das ist eine ganz andere Dimension, als ich mir das quasi in meinem Bewerbungsprozess, sage ich mal, vorgestellt habe. Also ich hatte mich eh quasi quer durch Deutschland beworben, weil ich gedacht habe, okay, für die Lehre habe ich schon Bock umzuziehen. Also vorneweg, ich muss sagen, Gott sei Dank ist es Oberfranken geworden, weil Bier hier kulturell halt wirklich einfach ganz anders nochmal verankert ist. Das finde ich sehr cool. Aber ich hatte während meines Bewerbungsprozesses mich auch in kleineren Brauereien beworben, also wirklich vom Familienbetrieb ja bis hin halt zur, eigentlich fast die Würzburger Hofbräu, wo ich mich beworben hatte. Mhm. Quasi, die haben in dem Jahr keine Brauer bei sich ausgebildet, aber es ist ja eine Tochterfirma.
Genau.
Und dann haben sie mich in Kulmbach genommen, was ja dann nochmal größer ist. Aber ich hatte so ein bisschen diese romantische Vorstellung, okay, ich gehe dann in irgendeinen 10-Mann-Betrieb rein und lerne halt da Brauer und brauche auch so cooles Craft-Bier und ist am Ende ganz anders gekommen. Aber das ist nicht schlechter. Ich würde sogar sagen, so im Endeffekt ist es eigentlich ganz cool, dass ich Einblicke kriege, auch zum Beispiel in Sachen wie ein Labor oder sowas, was man im Familienbetrieb jetzt nicht zwingend hat. Mhm. Also die Ausbildung ist sehr umfangreich. Es macht super viel Spaß. Und ja, es war auf jeden Fall die 100% richtige Entscheidung, erstmal hier hinzuziehen und Brauer zu lernen. Genau.
Ja, und die sind ja auch sehr kreativ.
Wie bitte?
Die sind ja auch sehr kreativ dort. Also neben dem Mainstream, den sie machen. Also es gab jetzt zum Beispiel das Blutorange Radler alkoholfrei, was sie letztes Jahr rausgebracht haben. Mhm. Und ich glaube noch ein anderes alkoholfreies Produkt. Da durfte ich dann damals die Pressekonferenz machen. Das war auch spannend. Haben wir dann Food Pairings dazu rausgesucht, dass das irgendwie dann, was da dazu passt und so. Und das war dann auch ganz spannend, weil ich dann bewusst schon so Sachen genommen habe, die auch ein bisschen herausfordernd sind. Und das hat man dann auch gemerkt, waren auch so für den Herrn Vorstand und so, war das auch nicht ganz so ohne. Aber interessant. Also da ist auch nochmal der Horizont so ein bisschen geweitet. Und ihr habt ja diese Museumsbrauerei da, oder? Das hattet ihr da auch ab und zu in dem, im Brauereimuseum beim Gläsernen Sudwerk?
Ja, also da sind wir auch im Rahmen unserer Lehre halt eher seltener. Mhm. Also ist bei mir jetzt auch schon eine Weile her, aber genau, wir haben ja in 2 Monaten Prüfung. Wir sind ja quasi im Sommer dann durch mit der Lehre und wir brauchen bei uns einen Gesellensud, also ich und mein Azubi-Kollege aus dem Dritten, und den brauchen wir auch dann im Brauereimuseum quasi.
Weil das ist schon sehr cool, also kann man auch allen nur empfehlen, mal da vorbeizuschauen, weil es eben eins der wenigen gläsernen Sudhäuser ist. Das heißt, man sieht also wirklich, was da passiert. Und natürlich auch von der Dimension so, dass man viele verschiedene Sachen probieren kann. Wisst ihr schon, was das für ein Sud wird?
Also mein Gesellensud wird ein Altbier werden. Einfach so ein bisschen, weil Altbier ist hier so ein Bierstil, den niemand kennt oder den sehr wenige Leute kennen. Also ich habe jetzt auch im Supermarkt noch nicht wirklich Altbier gefunden, außer das von Kundenmüller. Genau, und ich trinke persönlich Altbier eigentlich auch super gerne. Und dann hatte ich gedacht, dann führe ich das so ein bisschen zusammen, so meine heimische Braukultur den Leuten in Franken mal näher bringen.
Und ich glaube, es ist sich auch relativ nahe. Also ein klassisches Altbier kommt dem Franken sehr entgegen, wenn es nicht zu bitter ist, sage ich mal. Mhm. Aber da gibt es ja eine große Palette und ich kenne auch nur, also das Kundmüller Alt gibt es, das OS Wald oder wie auch immer man es genau ausspricht. Und dann hat 3 Kronen in Memmelsdorf hat man eins gemacht. Das war auch sehr gut. Aber leider haben sie das nicht mehr. Aber auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf. Wird bestimmt ziemlich cool. Gut, dann schauen wir mal zu Jannis mit N, aber mit 2 N. Aber bevor, du warst schon sehr fleißig mit dem Bier, das heißt, wir könnten noch ein anderes aufmachen.
Ich bin hinterher.
Du kannst dir auch Zeit lassen, aber was möchtest du denn gerne probieren?
Ja, dann glaube ich, was noch ganz bisschen was anderes ist, wäre ein Pale Ale. Das ist so mein erster Craft-Bier-Stil gewesen, den ich getrunken habe. Tatsächlich, aber von Sierra Nevada, deswegen bin ich sehr gespannt.
Also Sierra Nevada ist es eindeutig nicht. Also das, die Brauerei heißt hier Labietis und das Bier heißt Tris Indiani, American Pale Ale. Und es steht auch was Englisches drauf, 3 Indians, also 3 Indianer, wenn man das mal so frei übersetzt. Und da steht praktisch drauf, ein stolzes American Pale Ale mit einem... mit einer sehr kräftigen und eindeutigen Bittere, mit Pinien- und Zitrusaromen von Cascade und Centennial Hops, erdiger Bittere von Columbus Hopfen und einem neoklassischen Bitternisprofil, was auch immer das heißt. Und es gibt natürlich Pale Ale Malz, was auf der Zunge einen Grapefruit Aftertaste macht. Also auch spannend. Lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Schauen wir mal. Klingt auf jeden Fall lustig. Da steht noch ein Brauereiname drauf, Pagan Brews. Vielleicht ist das dann die englische Übersetzung. So.
Ja, Dankeschön.
Schön. So. Boah, ist sogar noch was in der Dose drin. Alkoholmäßig sind wir jetzt bei 5%, also etwas geschmeidiger. Und ansonsten Bitternis, 30 Bitterunit steht da, das wäre ja eher wenig. Gucken wir mal. Na dann,
Prösterchen.
Zum Wohl.
Tja, wie gefallen dir die drei Indianer?
Also die erstmal, die Farbe ist ja einfach geil. Das ist ja schon fast Gold.
Ja, das ist schön, ja.
Gold Rush.
Ja.
Dazu in der Nase natürlich diese Hopfenbombe, von was eigentlich so typisch American Pale Ale ist, aber jetzt hat ein bisschen grasiger tatsächlich, ein bisschen zitrusartiger. Und vom Geschmack ist es geil ausgewogen.
Ja.
Also nicht zu viel Hopfen, nicht zu viel Bittere. Also das gehört auf jeden Fall einer zu den besseren Pales, die ich bis jetzt getrunken habe.
Auf jeden Fall, ja. Ja, und gerade eine lange, intensive Bittere und oh, spannend. Also sehr interessant. Sieht man mal, ein neues Bierland. Für mich jedenfalls, also relativ neu. Viel hatte ich noch nicht aus Litauen. Aber auf jeden Fall toll und schön, was es da nicht so alles gibt. Ja, und wie kommst du jetzt dann zum Bier?
Also bei mir, ich habe einen längeren Weg. Ich bin auch schon etwas älter als der andere Janis. Ich bin jetzt 31, habe 2012 meinen Abschluss gemacht und erstmal Krankenpflege gelernt. Dann nebenbei schon mich auf quasi eine Musikschule vorbereitet. Bin dann nach Nürnberg gezogen von der Hallertau aus Richtung und habe dann da in der Musication Jazz Posaune gelernt. Habe den Abschluss während Corona gemacht, das heißt, die Karriere war sehr kurz und habe dann schon angefangen, während Corona wurde dann Bier ein bisschen teuer, mir mein eigenes Bier dann in zwei Töpfen und eine Windel zu brauen. Habe dann über einen Nebenjob dann in der Biothek in Nürnberg gearbeitet beim Steffen, habe dann über ihn dann den Weg in die Craft-Bier-Welt gefunden. Das erste krassere Craft-Bier war dann auch das Duchester Bourgogne, was mich dann auch auf meine Sauerbierschiene gebracht hat. Und dann festgestellt, hey, Bier macht ja Spaß. Mhm. Und dann gleich, nachdem die Biothek Nürnberg mit dem Braumanufaktur Hertel relativ gut befreundet sind, da hat er meinen Weg dahin gefunden und jetzt sitze ich hier.
Cool. Und aus der Hallertau heißt, bist du mit deiner Kindheit, Jugend mit dem Thema Hopfen in Berührung gekommen?
Tatsächlich an der Schule schon ganz viel. Wir neben mir saßen Hopfenbauer, dann war man Wolnzach regelmäßig in dem Hopfenmuseum drinnen. Dann kommt man den Hopfen eigentlich fast nicht aus, weil jeder irgendwo eine Hopfenbeule bei sich rumhängen hat. Wenn die Ernte war, riecht man das, glaube ich, in der kompletten Gegend. Und so meine Brauerei des Vertrauens aus der Gegend ist das Klosterbräu Scheiern. Mhm. Und da gab es immer spätestens so Hopfenzopfen-Saison, gab es das Hopfenzupferbier. Und das ist meiner Meinung nach immer noch das beste Bier, was ich bis jetzt getrunken habe. Aber
cool. Also das kann ich nur bestätigen. Ich bin normalerweise einmal im Jahr zur Ernte eben auch da. Und wenn man da eben früh das Fenster aufmacht, dann kommt schon ein ganzer Schwall von Hopfen hinein ins Zimmer und das bleibt bis zum Abend eigentlich. Das ist schon wirklich Hammer, wie intensiv das da in der ganzen Gegend ist.
Bis uns auch kilometerweit.
Ja, also
bei uns in der Schule, das war jetzt das nächste Hopfenfeld, waren so 2-3 Kilometer, das hast du immer noch leicht gerochen.
Ja, und Kloster Scheiern finde ich auch spannend. Also da war ich auch mal in meiner Eigenschaft als Fotograf und durfte da drin sogar übernachten. Und mich hat die Bibliothek total fasziniert, also wunderschön, ganz spannend. Und das Kloster hat ja eine Wahnsinnsgeschichte, auch mit seinem eigenen Kreuz und so weiter. Und eben mit der eigenen Brauerei. Mhm. Und das, was man so normalerweise im Supermarkt bekommt, ist ja, denke ich, auch
von Tucher,
genau, was unter Kloster Scheiern vermarktet wird. Aber es gibt eben vor Ort die Brauerei, die ihr eigenes Bier machen. Und die habe ich damals auch natürlich durchverkostet und war sehr lecker. Vor allem der Doppelbock hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Das haben sie echt cool gemacht und waren tolle Typen auch.
Ja.
Und das heißt, du bist dann da auch immer wieder ein- und ausgegangen und hast dann da auch die Leute kennengelernt.
Beziehungsweise Leute jetzt über 5 Ecken wieder, weil man ja da unten Verwandtschaft hat, die kennen jetzt wieder da den Braumeister oder für einen Sommelierkurs habe ich jetzt den Braumeister von Augustiner kennenlernen dürfen oder einen der Braumeister. Und von Bad Haas kennt man immer wieder Leute, man kennt die hiesigen Hopfenbauern zum Teil über die Schule, aber Und so immer, wenn ich in die Heimat fahre, dann geht es halt dann erstmal an Klosterbräu vorbei und dann nimmt man sich dann seine 2-3 Kästen mit.
Das kann ich ja absolut nachvollziehen. Ich meine, Oberbayern ist ja an sich auch unglaublich reich, was Bierkultur angeht. Und wenn du Augustiner schon erwähnst, wart ihr schon mal dort irgendwie in der Brauerei selber?
Selber noch nicht. Da kommt man, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so leicht rein.
Ist schwierig auf jeden Fall. Also ich habe durch Glück mal vor 2 Jahren eine Führung bekommen oder der Braumeister hat mich reingelassen, wie auch immer. Ich durfte aber kein Foto machen, das fand ich echt krass. Aber okay, kann ich auch wieder verstehen, aber ich fand das wirklich toll. Also die Brauanlage, klar, das ist jetzt Brauanlage, wie man sie kennt, aber die Melzerei ist halt Wahnsinn. Also was die da unter Tage betreiben, diese Tennenmelzerei, in welcher Professionalität, mit welchem Aufwand, was dann am Ende natürlich auch im Bier durchaus zu schmecken ist, finde ich großartig. Also insofern hätte es ja auch viele Gründe gegeben, dass du sagst, du gehst eher in die Heimat zum Thema Bier, aber warst dann in Nürnberger und hast beschlossen, bleibst da.
Genau, ja, also einmal die Liebe natürlich. Und zum anderen, ich bin jetzt natürlich jetzt im Brennpunkt, was Franken gegen Oberbayern in der Bierkultur, wer ist jetzt da der Größere, da möchte ich mich jetzt zurückhalten.
Ja, ist auch schwierig, macht auch keinen Sinn. Also,
aber man hat auf jeden Fall von der Craft-Bier-Welt hat man jetzt halt hier eher in Franken einen größeren Anschluss, weil in Oberbayern trinkt man dann doch eher sein Weizen. Da hört man vielleicht noch die Schneiderweiße mit ihren eher ausgefalleneren Bierstilen wie die Hopfenweiße. Oder, deshalb fällt mir der Name natürlich nicht mehr an, Group Republic, die dann auch mal ein Pale Ale oder sowas brauen. Aber ansonsten findet man dann eher was weniger, was vielleicht noch die... den Zugrosten aus Wollensdorf gibt es, glaube ich, noch.
Wenn es es noch gibt, da weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, ob die das noch machen. Aber grundsätzlich ja. Naja, es gibt halt noch die Munich Brew Mafia und solche Leute, die auch coole Sachen machen. Oder mein Namensvetter, der Markus Hoppe von Hoppebräu, das ist natürlich auch großartig. Aber ich meine, letztendlich, es nimmt sich nicht viel. Ich glaube, es ist von der Bierkultur, so vom Grundansatz der Menschen ein bisschen anders, weil man halt in Urbayern, sage ich mal, eher Helles und Weizen trinkt und hier in Franken vielleicht eher Kellerbier, da ist man vielleicht ein bisschen auf einer anderen Schiene, auch was das Thema Hopfenintensität angeht, vielleicht so ein bisschen, aber unterm Strich sind wir relativ nah beieinander, glaube ich. Und das ist ja auch schön, so gleich der Unterschiede sind ja auch okay. Aber ich gerade sehe, du hast das T-Shirt Fränkisches Bierfest an, genau, das heißt, da warst du schon des Öfteren.
Ja, nachdem ich da nur in Fußreichweite wegwohne und da auch jetzt die letzten 3 Jahre gearbeitet habe, probiere mich da auch immer schön durch.
Kann man gleich nochmal Werbung machen, findet natürlich dieses Jahr auch wieder statt. Ich glaube, Juli ist es dieses Jahr.
Juli, glaube ich auch.
Ja, wird also super spannend wieder. Und dieses Jahr Gastbrauerei, auf jeden Fall auch aus Belgien. Wir arbeiten gerade dran, wird auf jeden Fall auch eine coole Nummer. Also kann man sich schon mal notieren. Frau Leichnam ist, glaube ich, der Feiertag, oder? Nee, oder Christi? Nee.
Einen Feiertag.
Doch, ich glaube, es ist von Leichnam. Na, egal. Also, ich werde es in den Shownotes reinschreiben, dann könnt ihr euch da gerne gucken. Warst du auch schon mal da?
Nee, in Nürnberg noch nicht. Aber ich gucke mal dieses Jahr, dass ich auf jeden Fall mal vorbeikomme.
Hausaufgabe sozusagen, genau.
Wird erledigt.
Wunderbar. So. Wie muss ich mir denn überhaupt so eine Brauerschule vorstellen? Also, ist das so, wie wenn ich in die normale Schule gehe und ab und zu schaue ich mal in der Brauerei vorbei? Oder ist es da in der Schule so, dass man auch da mit dem Thema Bier viel zu tun hat? Oder wie schaut das so aus?
Also wir haben auf jeden Fall eine Zapfanlage im Klassenzimmer.
An dieser Stelle einen kurzen...
Okay. Aber im Grunde genommen ist es halt wie klassischer Unterricht. Wir haben halt das... 3 große Fächer oder 4, das ist einmal Fachunterricht, das heißt, da lernen wir dann eben, wie funktioniert der Vermelzungsprozess, wie sind die verschiedenen Gärstadien und so weiter. Das ganze Mathezeug, die ganze Physik, Chemie, Biologie, was man halt so braucht. Dann haben wir noch PUG, also Politik und Gesellschaft und Fachpraxisunterricht. Und die Leute...
Deutsch und Religion, ja.
Aber sowas wie Sport hat man nicht.
Nee.
Also theoretisch schon, aber die Lehrer haben keine Zeit dafür. Beziehungsweise es gibt nicht genug Lehrer, glaube ich.
Ja, und ich wüsste doch gar nicht wo. Wir haben ja keine Sporthalle oder sowas. Also, weiß nicht, ich glaube, das war früher mal irgendwie so ein Ding gewesen, aber das jetzt...
Hat zumindest unser Lehrer mal gesagt, dass es eigentlich Sportunterricht geben müsste. Aber genau, und dann haben wir noch eben der Schulbrauerei, wo wir dann auch mit einer kleinen Vermelzungsanlage, wir haben da eine Flaschenspülmaschine, wir haben eine Abfüller, ein kleines, relativ modernes Sudhaus und da kann man eigentlich alles machen, was so und das, was man zum Brauerlernen braucht.
Eine Mixanlage haben wir auch. Also wir haben auch mal Limo hergestellt, einen Praxistag quasi. Und theoretisch, also wir haben auch so Sachen wie eine Etima, also eine Etikettiermaschine. Dann ist man quasi wirklich vom Melzen. Aber was wir aber, glaube ich, auch nur einmal gemacht haben, also man vermelzt jetzt nicht immer sein eigenes Malz. Oder man stellt nicht immer sein eigenes Malz her. Ja, bis quasi zur wirklich fertigen Flasche dann auch, dass man das in der Theorie alles durchmachen kann, so bei Bedarf.
Also finde ich richtig spannend, also weil es ist ja auch so, die ganze Branche jammert ja eigentlich, also nicht nur, weil es gerade wirtschaftlich schwierig ist, sondern weil sie auch immer sagen, wir kriegen immer weniger Azubis und Nachwuchs und so weiter, und die Brauerschule in Kulmbach ist der einzige Leuchtturm im ganzen Land, die mir zumindest immer erzählen, also könnt ihr gleich richtig stellen, wenn es anders ist, aber mir erzählen die immer, dass sie stabil oder eher sogar Zuwachs haben in ihrem Nachwuchs, würde ich jetzt auch verstehen, also weil eine ideale Schule so mit einem Zapfhahn und einer Brauerei im Schulhaus, den Unterricht reduziert auf die wirklich wesentlichen Dinge, hat schon was irgendwie. Also fühlt man das auch in der Schule so, dass es eine positive Grundstimmung hat und so?
Also ich weiß gerade gar nicht, wie viele es mir noch in der Klasse sind. Ich glaube, angefangen
26 haben wir
oder mit 27. über 30.
Na, ich glaube, ganz so viele waren es nicht. Also es sind zwei Leute abgesprungen, zwei hatten jetzt verkürzt. Und ich glaube, wir sind jetzt mit... Ja. 25 Leute oder so.
Ja, das also schon ordentlich.
27 oder 28, also an die 30 ran. Und das ist schon, also sind schon eine recht große Klasse. Ich weiß, dass ich habe zwei Freunde in Berlin, die da Brauer lernen. Und die sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, zu 9 oder zu 12. Mhm. Also das ist, vergleichsweise ist das schon eine andere Dimension, ja. In Kulmbach, sag ich mal.
Also noch ein Aufruf an dieser Stelle für alle da draußen, die noch mit ihrer Ausbildung überlegen. Kulmbach wäre auf jeden Fall eine Idee. Oder wer umschulen möchte oder wie auch immer, gibt es ja viele Möglichkeiten.
Glaube ich, soweit ich weiß, gibt es auch in Deutschland weit nur 8 Brauerschulen tatsächlich. Und Kulmbach und Weinstephan sind somit die bekanntesten. In Karlstadt gibt es, glaube ich, noch eine. Und das war es dann eigentlich schon fast
ganz... Ulm, glaube ich, noch.
Ulm, Dortmund und Bremen.
Und Berlin.
In Berlin, ja.
Also das heißt, man muss dann auch gucken, wo man lernt, weil der Schulweg kann dann etwas länger sein.
Und ich kann laufen, das ist gut.
Und noch zu der Musik, bist du da trotzdem noch ein bisschen zu Gange oder hast du das ganz aufgehört?
Nee, bin ich schon noch zu Gange, zwar jetzt halt nur noch hobbymäßig, jetzt nicht mehr das Ziel, irgendwie professionell was zu machen, aber für mich selber auf jeden Fall. Und sobald ich dann nach der Ausbildung mal ein bisschen mehr Zeit habe, kann man dann auch wieder in die Richtung auf jeden Fall gehen.
Und Hand aufs Herz, der David ist ja wirklich guter Freund von mir, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie ist das denn da so? Also für mich ist er ja eine perfekte Mischung aus absolutes Chaos und trotzdem sehr große Professionalität. Und das fand ich immer ein total großes Spannungsfeld, also weil er dieses Chaos tatsächlich kontrolliert. Und am Ende was Gutes dabei rauskommt, jedes Mal. Und er es auch immer schafft, wirklich wirtschaftlichen Erfolg zu generieren. Und das ist aller Ehren wert.
Also wir probieren auch, sein Chaos zu kontrollieren. Also bei uns ist es ja zweigeteilt. Wir haben ja ganz viel Logistik tatsächlich mit drin. Und das heißt, nachdem ich ja in einem kleinen handwerklichen Betrieb arbeite, heißt es nicht, dass wir jetzt halt nur in der Brauerei oder sowas arbeiten, sondern wir haben da von Lieferketten, das heißt, wir gehen Malz holen, wir liefern das Bier aus, wir schauen, dass noch genug Etiketten da sind, also wir kümmern uns so ein bisschen alles drum und dran. Und dann kriegen wir dann einmal pro Woche das Rezept vom Chef, da steht das Malz drauf, was wir brauchen, das holen wir dann, Bechern ist dann schon mal hoch, wir arbeiten ja auch noch mit Kühlschiff und legen noch Wasser vor, weil wir keine richtige Warmwasserleitung haben, das heißt, wir müssen das Wasser noch am Tag vorher aufheizen. Und dann schauen wir meistens, jetzt aktuell sind es vor allem Azubis hier Bier brauen tatsächlich, dass dann gescheites Bier rauskommt. Und ab und zu sagen wir dem Chef auch schon Bescheid, wenn er mal wieder nicht richtig geputzt hat. Umgekehrt genauso. Also ich habe jetzt halt auch einen Anschluss bekommen, weil ich die Schaufel, die sauber gemacht habe.
Also wir reden da übrigens von der Brauerei in Schneid.
Genau, ja.
Die alte Friedl-Brauerei, und das ist schon auch super spannend mit dem Kühlschiff und den ganzen Anlagen dort. Also finde ich auch toll, wie ihr die alle miteinander wieder zum Leben erweckt habt. Also gelebt hat sie vorher auch, aber da war schon nochmal ein richtiger Renovierungsprozess dazwischen jetzt, und
ja, super spannend. Wir sind viel am Putzen. Also gerade das Kühlschiff war ja komplett vergilbt oder vergilbt, sagt man, glaube ich. Und dann haben wir, um das wieder in Betrieb zu nehmen, 3 Tage jeden Tag nur poliert mit einer Poliermaschine. Nichts anderes gemacht.
Tja, reines Kupfer. Wahnsinn.
Ja. Genau, aber dafür, wenn da auch mal irgendwelche Brauer-Azubis von anderen Brauereien haben oder Brauereiführung, wenn man gerade aussteckt, das ist halt ein Hingucker. Hm. Also das sieht man jetzt halt nicht so oft. Und es ist auch gut für die Haut, weil das Dampfbad nimmt man dann auch mal gleich mit. genau, auf jeden Fall. Macht schon Spaß, da zu arbeiten.
Ja, das hat noch diese Anklänge an die alte Zeit des Brauens, wo man entweder da war, wo es heiß ist und feucht, oder eben wo es kalt ist und feucht. Das heißt für den Körper ja auch ständig andere Klimabedingungen, denen man sich anpassen muss.
Also im Winter legen wir uns immer auf die Pfanne drauf, um uns mal ein bisschen aufzuwärmen.
Das Problem hast du nicht, oder?
Kommt drauf an, wo man ist. Ich sag mal, im Winter im Lagerkeller ist es schon gut. Da hast du halt auch keine Pfanne, auf die du dich drauflegen kannst. Also im Winter ist es meistens so, wenn ich in der Füllerei bei uns arbeite, dann wärmst du dir die Hände mal in so Pumpen oder so Motoren oder sowas auf. Du kannst die Hände ein bisschen dran halten.
Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das findest du ganz besonders cool bei euch oder hat dich am meisten beeindruckt in eurem Anlagesystem irgendwie?
Ich finde die schiere Dimension einfach schon ziemlich beeindruckend, in der wir brauen. Ich meine, das ist natürlich ein Unterschied zum Handwerk, ganz klar. Aber ich finde, ja, einen Einblick in die Industrie zu kriegen, wie gesagt, das hätte ich vorher nicht gedacht. Und das finde ich einfach jedes Mal aufs Neue. Also ich will jetzt nicht sagen erschlagend, so, das klingt so negativ konnotiert, aber es ist doch, also wenn man sich mal vor Augen führt, was für Mengen an Bier man da so am Tag produziert, das ist einfach irre, finde ich. Also ich finde es generell cool auch, dass man da einen Einblick im Museum kriegt. Da haben wir auch sowas wie zum Beispiel dann offene Gärung auch. Das mag ich sehr gerne, wenn man da in den Gärkeller reingeht und dann wirklich nochmal alles riecht und jeden Tag quasi ja auch sieht, wie sein Bier sich quasi verändert irgendwie. Wenn es Tag 1, sag ich mal, eine weiße Wolkendecke ist und dann 2-3 Tage später, ne? Sieht dann nochmal anders aus, riecht anders. Aber so an sich finde ich es einfach beeindruckend, quasi, dass in was für einer Dimension wir da wirklich ein sehr gutes Getränk produzieren, irgendwie. Weil die Biere, die wir machen, die schmecken mir auch, ehrlicherweise. Also es gibt ja auch viele Biere, die einem vielleicht nicht so bekommen, die einem nicht so schmecken, aber ich muss sagen, dafür, dass dann vor allem in Franken halt auch viel, viel Wert noch auf Handwerk und so gelegt wird.
Apropos Bier bekommen, wie groß ist denn dein Haustrunk und was suchst du dir da aus dafür?
Boah, der ist wir haben 78 Liter pro Monat plus einen Zukauf von 78 Litern. Das heißt, wir kriegen dann quasi für 3,60 pro Kasten nochmal 78 Liter obendrauf.
Falls es nicht reicht. Schöpfst du das aus?
Reicht. Mal so. Also den Zukauf meistens nicht. Ich gucke dann meistens, dass ich meinen Eltern, wenn sie mal zu Besuch sind, denen das Auto vollhaue und die sollen das alles dann nach oben, nach NRW fahren und darf ein bisschen verteilen. Weil ich wohne mit 3 anderen in der WG, aber die trinken alle kein Bier. Also das ist dann meistens nur für mich oder halt, wenn wir jetzt Berufsschule haben und die ganzen Leute sind in Kulmbach so, dass man da mal einlädt oder wenn mal Freunde rumkommen. Aber ich trinke jetzt privat keine 68 Liter Bier im Monat.
Naja, es soll Zeiten gegeben haben, da haben das Leute an 2 Tagen geschafft. Also insofern.
Ja, aber ich habe schon immer ein bisschen was da auf jeden Fall. Und das wechselt dann auch meistens. Also jetzt aktuell weiß ich, dass ich auf jeden Fall unser Eco-Pilz bei mir zu Hause stehen habe, eine Kiste. Und unser Zwickel. Und das Blutorangenradler. Ich bin eigentlich kein Radlertrinker per se, aber Blutorangenradler, das sagt mir total zu. Also generell Zitronenradler ist jetzt nicht so meins, aber das finde ich schon genial. Blutorangenradler.
Cool.
Im Generellen, nicht nur von uns jetzt.
Ja, so. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir bekommen quasi 40 Euro pro Monat. Dafür bekommen wir aber auch jeden Tag von der Mutti gekocht, was auch passt. Und wir dürfen hier in der Bibliothek unseren Haustrunk auch einlösen. Das heißt, ich hole mir dann da mal was Besonderes oder mal, wenn man doch mal irgendwie den Kasten Mutti oder Schwiegervater für die Eltern. Aber so für mich hole ich mir dann tatsächlich dann mal einen Krieg oder mehr davon oder mal ein gutes Pale Ale.
Also praktisch ein 40 Euro Gutschein, genau, für die Bibliothek, ja, sozusagen.
Ja.
Das ist ja auch cool. Ja, und von Mutti bekocht zu werden, ist nicht verkehrt. Nee. Also dafür finde ich deine Figur noch ziemlich gut.
Ich bekomme wieder geschimpft, wenn ich es laut sage, aber ich habe in der Ausbildung 20 Kilo zugenommen.
Ja, ist David mittlerweile auch passiert. Aber das ist also, die Mutti ist halt einfach, die ist einfach die perfekte Mutti. Also was Essen angeht.
Typisch fränkische Hausfrau.
Wahnsinn.
Das heißt, es ist viel und es macht satt. Und dann isst man doch noch ein bisschen mehr und dann irgendwann nimmt es Übermaß. Aber man braucht dann auch die Kraft, wenn man mal wieder die 50 Kilo Säcke schleppen muss.
Ja. Also auch das kann man jedem nur empfehlen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann fahrt mal bei Hertel vorbei. Und ihr werdet euch wundern, also man fährt da vielleicht früh, kommt man vielleicht um 11 Uhr an oder so, dann hat man so ein paar Gespräche, plötzlich sitzt man am Mittagstisch mit allen zusammen und dann bleibt man auch sitzen und dann ist plötzlich nachmittags, dann kommt der Kuchen und ja, da ist der nahtlose Übergang, dann kommen die Reste vom Mittag und naja, so ist der Tag dann rum und ja.
Das war mein Vorstellungsgespräch.
Okay. Sehr spannend. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also gut, dein Vorstellungsgespräch kann ich mir vorstellen, aber wie war deins? Sehr professionell oder?
Das war online tatsächlich. Also ich weiß, also dass ich quasi ein Ausnahmefall im Bewerbungsprozess war. Wie gesagt, ich war mit einem sehr guten Freund in Australien Work and Travel machen und ich saß um 23 Uhr in meinem Hostel im Flur wegen der Zeitverschiebung.
Geil.
Quasi gefacetimed mit meinem Ausbilder oder meinem damaligen Ausbilder und halt der Dame von der Personalabteilung. Genau, und dann hatte ich noch ein zweites FaceTime-Gespräch quasi mit einem vom Betriebsrat. Aber ja, dadurch, dass es online war, das hat mir zum Beispiel einen Einstellungstest erspart. Ich weiß aber von meinem Kollegen, dass das sonst halt professioneller gehandhabt wird, natürlich so. Also, dass die Bewerber dann auch, wie gesagt, so einen kleinen Test und sowas machen müssen. Und es war natürlich trotzdem in einem möglichst professionellen Rahmen. Aber das war, glaube ich, auch ganz cool, weil mein damaliger Ausbilder, der hatte auch selbst Work and Travel gemacht, noch ein paar Jahre zuvor, so, da kam man dann irgendwie direkt auch so ein bisschen auf den Nenner, das war ganz witzig. Und im Großen und Ganzen, weiß ich nicht, hatte ich eigentlich bei der Kohlmacher direkt ein sehr gutes Gefühl, weil ich hatte auch andere Brauereien, da haben sie mich dann irgendwelche Matheaufgaben gefragt, also auch online so, und das war dann so ein bisschen, da war die ganze Atmosphäre in diesem Gespräch schon anders. Und der Bewerbungsprozess bei der Kohlmacher war dann wirklich, ich weiß nicht, es war locker und es war direkt so ein bisschen, wie bei dir wahrscheinlich auch, dann so eine Wohlfühlatmosphäre. Also das, was du jetzt gesagt hast, dass man bekocht wird, das war jetzt halt nicht. Aber gut, dadurch, dass es halt auch online war, aber ich habe direkt das Gefühl gehabt, okay, so wenn ich in die Brauerei gehe oder gehen sollte, dass man da auf jeden Fall, glaube ich, recht gut aufgenommen wird. Mhm. So auch als jemand, der dann quasi 500 Kilometer woanders wohnt.
Ja,
dass sich da ein Umzug auch lohnen würde.
Und in dem Fall irgendwie 10.000 Kilometer weit weg. Das finde ich auch eine ganz interessante Geschichte. Ja. Cool. So, jetzt nähern wir uns langsam dem Moment. Also es gibt ja jetzt diese wunderbare Flasche, die hier steht. Vielleicht ganz kurz vorher noch erzählt, wie kam es überhaupt dazu? Also ihr habt dann zu dritt gesagt, okay, wir machen jetzt irgendwie unser Bier oder so? Oder wie lief das?
Also die erste Idee, wir wollten ein Bräuheim brauen, aber so historisch wie möglich, also ohne Hopfen, sondern mit Tannenzapfen quasi nachgebittert. Da habe ich mal eine Zeit lang mit dem Bierstoff auch gesprochen gehabt, weil der sich ja damit sehr viel beschäftigt. Dann kam aber der Lehrer, nee, wir müssen Hopfen benutzen. Und dann waren wir auf der Drinktec.
Ja.
Genau, sind rumgelaufen zusammen. Und irgendwann ist der Groschen gefallen, ja, lass doch was Fassgelagertes machen. Und dann so, okay, cool, was passt Fassgelagert? Imperial Stout, so der Standard Fassgelagerte Bier mit. Okay, cool, welches Holz nehmen wir? Und dann sind wir da rumgelaufen, sind dann erstmal bei, ich habe gerade den Namen vergessen,
von dem Fass. Jeder wahrscheinlich.
Genau, jeder, haben dann da so ein fassgereiftes IPA probiert, dann sind wir dir über den Weg gelaufen und dann mit einem Amburaner Holz und dann so, ja, cool, dann haben wir's. Und dann sind wir irgendwie auf Imperial Stout gekommen.
Ja, also wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang hatten wir, glaube ich, nur den gemeinsamen Nenner auch, dass wir irgendwas Dunkles machen wollen oder irgendwas so ein bisschen abgespaced ist. Und Bräuhahn, war halt auch ein bisschen die Sache so, dass wir ein Bierstil brauen wollten, den vielleicht auch alle kennen und schon mal probiert hatten. Also ich persönlich hatte jetzt auch noch nie einen Bräuhahn getrunken, deswegen war es auch schwierig, irgendwie zu sagen, okay, ich will jetzt als Endprodukt das und das Bier raus haben. Und dann kam halt auch eh noch die Sache mit dem Hopfen obendrein. Wir hatten, glaube ich, auch noch zwei, drei andere gehabt in der Vorüberlegung. Hatten wir nicht auch noch irgendwie ein Sauerbier überlegt, dass wir das machen?
Ja, so Richtung eine Gose. Eine Gose haben wir überlegt. Der normale Imperial Stout, auf jeden Fall irgendwas in Richtung, was jetzt halt kein Keller und kein Helles ist, was jeder andere macht, sondern schon irgendwas, mal ein bisschen was Ausgefalleneres, damit sich die Juroren auch anstrengen müssen, unsere Jury. Und letztendlich sind wir dann drauf gelandet, denn haben wir uns so vom Thema her dann eher auf die Historie fokussiert. Okay, wie ist das Imperial Stout entstanden? Irisch-englisches Bier, was mit Fässern nach Russland geschafft worden ist, deswegen Imperial. Okay, dann muss es ja schon wieder Holzfass gereift sein und dann haben wir jetzt erstmal Black Beauty nennen, Black Pearl nennen wir uns, ja. So nach dem Schiff von Piraten, genau. Mhm. Dann war das natürlich schon, der Name schon gesichert von einer Shisha-Bar. Und dann sind wir mal ewig rum überlegt, haben dann nochmal zig Namen von der Schiff von
Blackbeard, Black Queen Anne's Revenge und sowas.
Mhm. Und letztendlich sind wir dann auf Pequot gekommen, das Schiff von Captain Ahab aus Moby Dick. Mhm. Und da sofort alles zu vermeiden, haben wir es den Pequot genannt. Deswegen auch vom Etikett her dann eben so ein kleiner Pottwald drauf mit einem Tintenfisch.
Wow. Und also das ist natürlich literarisch gesehen auf jeden Fall mit verglichen mit dem Piraten der Karibik schon die höhere Stufe, also Weltliteratur sozusagen, die wir hier haben. Gibt es auch grandiose Verfilmungen dazu. Es geht letztendlich um den weißen Wal, den der Kapitän verfolgt und den Endkampf sozusagen macht und am Ende sind irgendwie alle tot. Aber schon passt er dann irgendwie auch zum Bier. Und genau, und dann habt ihr hier noch
schön. Eine unterfüllte Flasche zum Verkosten, aber nochmal eine Flasche für den ganz kleinen Lagerkeller.
Wow.
Weil das ist natürlich ein Bier, was sich zum Lagern lohnt.
Also was ihr da jetzt hört, ist eine Münze, die an der Flasche dran befestigt ist. Und oben haben wir einen wunderbaren Wachskopf oben drauf, also das Ganze eingetaucht. Und ja, das Etikett, wie du gerade schon gesagt hast, da ist der Wal, der in dem Fall mit einem Tintenfisch kämpft, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Und natürlich ein bisschen Piraten-Symbolik und Imperial Stout und Holzchips und alles. Ha, wunderbar. 8,5%, Harry. Da haben wir jetzt was zu tun. Sehr schön. Wie war die Rezeptfindung an und für sich? Also war das schnell, wusstet ihr schnell da und da oder habt ihr noch nachgebessert oder wie lief das so?
Also ich glaube, das fertige Rezept war am Brautag, weil man dann immer noch überlegt hat, okay, machen wir doch nochmal eine Malzrezeptur, ein bisschen was anderes, nehmen wir noch Röstgerste mit rein, wo wir das noch ein bisschen noch ausgefallen von der Malzstruktur haben. Aber wir haben uns dann eigentlich relativ schnell darauf geeinigt, wir wollen das vom Rezeptur möglichst simpel halten, dass halt dass der Fokus auf dieses Holzaroma liegt. Weil wir waren auch die Ersten, soweit ich weiß, in der Schulgeschichte, die ein Holz- oder ein fast gereiftes Bier gebraut haben. Das heißt, wir wollten uns eher darauf fokussieren.
Ja. Stark. Und die Flasche ist ja auch eine sehr besondere Flasche, also sehr schön. Wie kommt ihr da drauf?
Genau, wir hatten im Internet, also wir wollten. Also uns war von vornherein quasi klar, dass wir mit der Flasche schon quasi zeigen wollen, dass es ein Genussbier ist. Das ist jetzt kein Bier, das irgendwie, was man sich reinkippt. Dann hatten wir gedacht, machen wir eine 075er Flasche, so ein bisschen die Champagner-Richtung irgendwie. Und dann hatten wir im Internet auch recht lange gesucht nach verschiedensten Flaschenformen und auch Farben, weil das sieht man jetzt schlecht, aber das ist grün. Das ist gar kein, ist keine braune Flasche, das ist antikgrün. Genau, und dann hatten wir uns am Ende auf die Flaschenform, glaube ich, als erstes geeinigt und haben dann aber erstmal auch keine Kronkorken dafür gefunden, weil die Kronkorken ja breiter sein müssen. Genau, und dann hatten wir die Flasche schon bestellt gehabt und mussten das dann wieder stornieren, weil wir nirgendwo im Internet Kronkorken gefunden haben und dann auch rumtelefoniert haben ein bisschen, ob noch irgendwer Kronkorken übrig hat, die diese Maße quasi haben, diesen Durchmesser. Ist dann Gott sei Dank aber am Ende doch nochmal aufgegangen. Ich weiß gar nicht, wo wir die Kronkorken jetzt hergekriegt haben,
um ehrlich zu sein. Das ist eine andere Flasche. Also wir haben die eine Flasche dann komplett storniert und dann haben wir uns, das war quasi eigentlich nur unsere Alternativform gewesen, die wir es jetzt haben, aber die haben wir dann bestellt, weil da einfach die Kronkorken mit dabei waren und wir dann einfach auch langsam die Zeit knapp wurde.
Das kann dann als Set sozusagen.
Ja. Ah ja.
Okay, und parallel war das Bier dann schon im Tank sozusagen. Ja. Und genau, also wenn wir uns gleich noch ein bisschen drüber unterhalten, was da so passiert ist. Wie immer, machen wir es mal auf, bevor wir drüber reden. Ups, da leider ist Dampf dahinter. Wir machen mal langsamer.
Das ist nochmal gut. Ja, ich habe hier meine Einkaufstüte jetzt von
Nürnberg her. Alles gut gepasst. So, nichts passiert, kein Unfall, Laptop ist noch okay. Bier ist im ersten Glas. Und
ich glaube, das könnte jetzt...
Bier ist im zweiten Glas. Schauen wir mal.
Also es hat auf jeden Fall nochmal gut Flaschengärung gehabt.
Auf jeden Fall, da ist noch ein bisschen was passiert. Also erstmal Prost.
Prost.
Wohl. So. Ja, eine Menge Malz in der Nase.
Schmeckt jedes Mal anders. Das ist der Wahnsinn.
Das letzte, als ich das mit meinen Eltern verkostet habe, da hat es übertrieben nach Holz gerochen, als ich es aufgemacht habe. Jetzt riecht man
wenig.
Wenig. Es ist da.
Sehr subtil.
Es ist da, aber es ist im Hintergrund. Mhm.
Also es ist der Wahnsinn. Also wirklich jedes Mal, wenn wir es neu verkosten, schmeckt es wieder komplett anders. Also das erste, wir hatten ja ein paar Probleme beim Brauvorgang. Also bei uns ist der, wir haben ja auf 50 oder 40 Liter hatten wir 250 Gramm Hopfen. Dass wir auf 45 Bittereinheiten waren geplant.
65 haben wir raus, ne?
Genau, 65 haben wir raus, nachdem der Whirlpool verstopft ist. Und wir eineinhalb Stunden lang gekämpft haben, um die wieder frei zu bekommen. Das heißt, es hat nochmal stark nachgebittert. Und die einzige Möglichkeit war, den Whirlpool wieder frei zu bekommen, indem wir Wasser gegendrücken, eine beachtliche Menge. Deswegen sind wir auch von 100 IBU auf 65 runtergefahren. Deswegen sieht es nicht aus wie ein Imperial Stout.
EBC meinst du?
EBC, ja. Aber ja, schmecken tut's
auf jeden Fall. Und also für alle da draußen so ein bisschen Beschreibung. Also wir haben tatsächlich ein etwas helleres Dunkelbraun, sagen wir so, aber es ist immer noch im Rahmen. Und ist ja immer eine Frage, wir definieren heute die Biere sehr hart oft, auch mit den Kategorien und so. Früher war das nicht ganz so. Also wenn wir das jetzt eher als historisch gemeintes Bier sehen, ist es absolut im Rahmen. Und obendrauf haben wir dann einen schönen, ja auch leicht getönten Schaum mit ganz, ganz kleinen Poren und richtig stabiler Schaum. Also bei mir ist da immer noch ganzer Zentimeter Schaum obendrauf. Wunderbar. Also optisch schon mal sehr schön. Und in der Nase, wie ihr es gesagt habt, ne, wir haben also viel Malzaromen, wir haben das Holz so ein bisschen im Hintergrund, das ist aber auf jeden Fall da. Finde ich aber auch ganz gut, weil Amburana gerade ist ja so ein Holz, was sich auch gerne sehr in den Vordergrund spielt und dann ist es oft auch too much. Insofern ist es da schön rund.
Also wir haben das Bier tatsächlich dann erstmal fertig vergoren und dann auf Fässer gepackt oder auf ein Fass gepackt und dann 3:1 mit verschiedenen Holzarten gearbeitet, eben ein Teil Amburanerholz, weil es eben so krass ist, und drei Teile französische Eiche mit Vanille, weil das Amburanerholz hat ja ein sehr zimtiges Aroma und dann dieses Vanille plus dieses malzige Körper vom Bier haben wir dann mit einer Versuchsreihe dann rausgefunden. Ich glaube, wir haben 30 Leute befragt, welches jetzt von diesen vier Proben am besten schmeckt. Und dann war es fast einstimmig bis auf eine einzige Person eben auf diese 3:1 Vanille zu Amburana gefallen. Und das ist eigentlich dann auch mit am besten rausgekommen.
Ja, macht sich gut. Und also am Gaumen hat man dann auch ein schönes cremiges Mundgefühl. Und ja, es wirkt tatsächlich leichter. Also das ist ja auch gefährlich, hatten wir heute schon mal. Auf jeden Fall. Und es ist aber schön vollmundig. Also man hat einen Trunk, der wirklich vom Ende, Anfang bis zum Ende präsent ist. Und auch die Bittere ist absolut harmonisch. Also das ist schön. Und bleibt auch lange. Also man hat lange was davon. Und das ist sehr vielschichtig. Also nicht einfach nur irgendwie ein bisschen Röstmalzaroma, sondern das fängt so bei Haselnusskaffee an und geht bis in so eine Toffee-Brot-Aromen und hat dann nebenbei noch durchaus ein paar fruchtige Komponenten, finde ich auch, so dunkle Früchte, Brombeeren, irgendwie sowas, also ganz, ganz spannend. Und dann eben hinten raus die bittere Hopfen, der auch so ein bisschen sich meldet und sagt, und auch für mich wirkt er auch so ein bisschen leicht mit etwas Fruchtkomponenten dabei, also sehr, sehr komplex dadurch, und das macht auf jeden Fall, macht Spaß, das zu trinken. Wie kam es denn an? Wie kam es bei euch an und wie kam es bei der Jury an?
Also nachdem wir es wirklich lange verkostet haben und am Anfang konnte man das nicht trinken, weil es so bitter war, da haben wir einstimmig, das ist viel zu bitter, ich hoffe es einfach, dass es nochmal durch die Fasslagerung nochmal besser wird.
Das Holz hat schon ziemlich rumgebogen. Also bevor wir das Holz, also wir haben das in so Hopfensäckchen eingepackt gehabt und dann ins Fass gepackt, wie der Janis schon gesagt hat. Und bevor das Holz drin war, wir haben es glaube ich eine Woche drin gelassen und dann mal zwischenprobiert. Und ich glaube nach 12 Tagen hatten wir es dann endgültig rausgenommen, oder 14. Man hat gemerkt, dass... Sorry. Genau, man hat gemerkt, dass das Holz das quasi super abgerundet hat. Genau, dadurch, dass wir halt im Bauprozess schon die Probleme hatten und es eh ein bisschen bitterer geworden ist, als wir wollten, hatten wir dann erst ein bisschen Bammel gehabt, aber das mit dem Holz hat da sehr gut rein harmoniert.
Und dann ist es ja tatsächlich ein Wettbewerb gewesen. Das heißt, die ganze Klasse hat sich in 7 Gruppen aufgeteilt und jeder hat so sein eigenes Bier designt. Und dann mussten wir uns quasi die Kategorie raussuchen, in der wir das Bier einreichen wollen. Wir haben uns dann nicht für Imperial Stout entschieden, sondern tatsächlich als Barrel Aged Strong Ale, weil wir da tatsächlich genau alle Kriterien getroffen haben. Und haben das dann eingereicht, hatten so ein bisschen gehofft, dass wir nicht gewinnen, weil der erste Platz hätte das Bier nachbrauen dürfen. Aber in 2 Monaten, und das wäre einfach eine viel zu kurze Lagerzeit gewesen. Also ich empfehle immer noch, das Bier jetzt nochmal 2-3 Monate jetzt in der Flasche zu lagern. Und wir haben jetzt den dritten Platz gemacht, einfach durch unsere Präsentation, weil wir ja doch einen sehr außergewöhnlichen Blickfang als Flasche haben. Und ein bisschen Know-how, weil jeder wusste, was jetzt bei dem Bier schiefgelaufen oder gut gelaufen ist. Mhm. Jeder von uns drei konnte sich mit dem Bierstil gut aus. Wir konnten jede Frage von der Jury gut beantworten, weil die hatten natürlich eine Flasche erwischt, die sehr bitter war, wie gesagt, jede. Und dann alle Flaschen, die wir ausgeschenkt haben, das waren, glaube ich, die besten. Also wir haben auch die Visitenkarten bekommen von relativ hohen Tieren von der HWK, denen wir Bescheid sagen sollen, sobald wir das irgendwie auf den Markt bringen. Die Lehrer haben sich jeder eine Flasche geklaut. Also
die Metzger auch.
Die Metzger auch.
Wie viele sind noch übrig überhaupt?
Nicht mehr viel. Also ich glaube, jeder von uns hat 3 Flaschen bekommen und dann haben wir noch gezielt Flaschen zurückgelegt für jeden Menschen, der uns geholfen hat. Wie zum Beispiel jetzt du hast uns ja Zamorano-Holz Spiralen gesponsert. Deswegen will ich eine Flasche auf jeden Fall.
Sehr gut.
Denn noch der Bierschorf kriegt noch 2 Flaschen, weil wir haben ein Werbevideo drehen müssen. Da war ja unsere Hauptrolle gewesen. Und noch verschiedene Leute, die uns dann beim Schnitt geholfen haben oder uns Material zur Verfügung gestellt haben für Versuche. Also viel ist nicht übrig geblieben. Wir hatten auch insgesamt eine 35.
Allerdings. Ja, also erstmal nochmal Glückwunsch. 3. Platz ist ja auf jeden Fall cool. Und und absolut verdient. Also macht auch richtig Freude. Freue mich schon drauf, dass ich die Flasche dann noch 1-2 Monate liegen lasse und dann irgendwann nochmal angreife. Sehr cool.
Danke sehr.
Was habt ihr dann genau gewonnen? Oder sagt 3. Platz? Was darf man da oder kriegt man da?
Genau, wir hatten ja einmal deinen Frankenbierführer bekommen.
Sehr schön.
Und dann von der Meinelbräu ein Verkostungsglas plus noch 5 verschiedene Biere.
Mhm.
Genau, und einen 25-Euro-Gutschein für
meinbier.de.
Ja, genau, für eine Website, wo man dann quasi Bier bestellen
kann. Na, immerhin. Also ist doch ein guter Start.
Ja. Also, wenn ich den 2. Platz sage, dann lachen meistens die meisten Brauer. Das ist nämlich ein Bierwelt-Abo gewesen.
Ah.
Und eben der 1. Platz durfte jetzt bei der Kommunebräu Bier aus Kulmbach das Bier nachbrauen. Und ich glaube, von Bad Haas haben sie ein Seminar gewonnen.
Hopfenlehrgang.
Ja.
Also wir sind voll zufrieden.
Ja.
Was haben deine Chefs gesagt in der Kulmbacher Brauerei, als du zurückgekommen bist, so 3. Platz und so?
Ich habe es tatsächlich erst am Donnerstag meinem Ausbilder gegeben, weil der an dem Tag verhindert war durch die Arbeit. Und die Meinung werde ich mir auf jeden Fall noch einholen. Ich denke mal, die haben das noch nicht probiert.
Aber gefreut haben sie sich auf jeden Fall.
Ja, gefreut haben sie sich. Genau. Ich habe es mit meinen Eltern verkostet, mit 2-3 Freunden. Und sonst halt an dem Tag selber. Aber es waren eigentlich alle zufrieden. Das Ding ist, meine Mutter, die ist jetzt nicht so Biertrinkerin, die musste sich ein bisschen dazu hinbewegen. Sie hat dann auch dran gerochen und war schon noch so, ja, du weißt ja, ich mag kein Bier. Und dann hat sie genippt 1-2 Mal und dann war sie ja, ist Bier. Ja. Aber mein Vater hat es sehr gut geschmeckt. Genau, meinen Freunden hat es auch geschmeckt. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Ding auch, dass es ja ein Bierstil ist. Jetzt vor allem bei mir oben so, wo alle halt eigentlich nur Pilz trinken. Dass Leute sowas nicht so gewohnt sind. Aber umso besser, dass dann alle irgendwie so ein bisschen positiv überrascht waren. Genau, und wir waren am Ende auch zufrieden. Und das ist ja eigentlich auch das
Wichtigste.
Mal die Hauptsache gewesen. So. Also wir waren am Ende am Tag vom Bierwerk wirklich selber da gestanden und haben gesagt, okay, das ist jetzt ein gutes Endprodukt, so, das können wir den Leuten guten Gewissens auf jeden Fall auch servieren.
Ja, naja, und ich meine, es ist doch schon schön, wenn dann die eigene Familie, die eigenen Freunde nochmal so eine besondere Bestätigung einerseits kriegen und andererseits auch geben können, dass deine Entscheidung dann gut war zu sagen, wir machen jetzt das mal als Beruf, oder?
Ja. So. Ich denke auch. Das ist immer ein bisschen Bestätigung für einen selbst.
Ja, meine Eltern sagen, dass ich jetzt meine Berufung gefunden habe.
Okay.
Und auch mein Vater ist eigentlich so ein eingefleischter Kellerbiertrinker. Und selbst ihm hat das Bier geschmeckt oder hat mal gesagt, das hat ihm super geschmeckt. Er kann das wie das Schlängele. Das erste schmeckt noch nicht, das zweite dann auf jeden Fall. Und seitdem ist er jetzt, verteilt er jetzt auch schon immer seine Probe an all seine Freunde.
Und hat der David probiert?
Der hat auch probiert, aber da hat er gerade Besuch gehabt. Das heißt, und beim Mittagstisch ist es ein bisschen untergegangen.
Oh, okay.
Aber der hat zwei Jurys von den European Beer Star waren da und denen hat es auf jeden Fall geschmeckt. Das war mir zufrieden und den anderen Brauern hat es auch geschmeckt. Einer macht auch gerade sein Master of Bier. Das heißt, wenn der zufrieden war, dann haben wir alles richtig gemacht.
Wunderbar, perfekt. Ja, wie soll es weitergehen mit dem Bier? Habt ihr vielleicht vor, das wirklich irgendwie mal nochmal aufzulegen? Oder?
Bestimmt, aber ihr sollt erstmal um die Abschlussprüfung kümmern, weil die steht derzeit, haben wir jetzt im Mai die schriftliche Abschlussprüfung und zumindest von der HWK aus, jetzt hat im Juli die praktische. Und was danach kommt, sehen wir dann.
Ja. Aber für euch selber, also würdest du jetzt sagen, weitermachen auch überhaupt so biermäßig?
Ja, auf jeden Fall. Also auch das Bier dann auf jeden Fall, wenn wir uns einig werden, dann vielleicht auch mal, wenn man das große Ziel der Selbstständigkeit erreicht, mal zusammen wieder aufbringen, könnte ich mir schon gut vorstellen.
Ah, das heißt, du könntest dir vorstellen, auch mal deine eigene Brauerei irgendwann zu haben oder so?
Mit dem Ziel habe ich die Brauerlehre angefangen.
Okay, cool. Und wüsstest du schon wo?
Wie es aussieht, jetzt halt eher im fränkischen Raum, auch wegen meiner Freundin und sowas, weil die hier einen relativ guten Shop hat, den sie nicht aufgeben soll. Und dann.
Ja, das hilft ja auf jeden Fall.
Hier dann auf jeden Fall irgendwas suchen, irgendwo eine kleine, ganz kleines Sudhaus. Auch nicht in den Flaschenverkauf, sondern wirklich nur Events. So in die Richtung würde ich es aufziehen.
Oh, cool. Und bei dir?
Ich werde jetzt nach der Lehre noch ein Jahr in Kulmbach bleiben, auf jeden Fall. Und danach werde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Meister oder vielleicht Studium orientieren. Und dann denke ich mal auch mich nochmal woanders in Deutschland umschauen. Genau, so ein bisschen.
Das ging ja sogar innerhalb der Gruppe theoretisch, ne? Da hat man ja auch viele Möglichkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber die sind halt alle in Süddeutschland eher. Und ich muss sagen, so ein bisschen zieht es mich auch zurück ins Ruhrgebiet, glaube ich, mittelfristig. Also, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie das dann nach dem Jahr aussieht. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, ein Jahr dann arbeiten, ein bisschen Geld verdienen, mir vielleicht ein bisschen Polster aufbauen, dass ich dann auch ein bisschen entspannter vielleicht so ein Studium angehen kann.
Kennst du den Arthur Riedel mit dem Bottropper Bier?
Ich habe eine Flasche zu Hause, also in Dienstlaken zu Hause. Das ist das. Also ich kenne den Arthur Riedel nicht persönlich, aber das ist auch so Craft Beer ein bisschen. Die haben irgendwie.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Das ist, glaube ich, das Helle vom Butterweg oder so heißt es.
Irgendwie so.
Das steht bei mir im Kühlschrank auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht probiert. Das war auch das erste Mal, dass ich wusste, dass die in Bottrop eine Brauerei haben oder dass es dort gebraut wird. Aber ich bin mal sehr gespannt darauf.
Kann ich mir nicht gut vorstellen, aber kannst du mal schauen. Na gut, cool. Na also, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank. Das war ein toller Einblick und es ist ein tolles Bier. Ich freue mich, wir haben ja noch ein bisschen an der 0,75er Flasche. Cool und Dankeschön für meine Extraflasche. Die werde ich mir aufheben und genießen. Sagt der lieben Emma einen ganz lieben Gruß und sie war im Herzen und im Geiste bei uns. Und natürlich, mein gut, Kaiserdom ist ja nicht weit weg. Da werden wir uns bestimmt mal wieder über den Weg laufen. Und wir uns aber auch gerne, wie auch immer. Und ich wünsche euch alles Gute und macht weiter so. Und ich freue mich sehr, dass ihr so Freude an dem Beruf, an dem Thema habt und da auch so dabei bleibt und so kreativ seid. Danke.
Vielen Dank.
Danke dir.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.